Wie sangen wir gerade, lasst uns zu dem Kripplein eilen, seht das Wunder, das da geschah. Ja, Gott ist Mensch geworden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde diese vorweihnachtliche Zeit wunderschön. Ich finde es wunderbar, dass wir uns daran erinnern dürfen, was für einen liebenden Gott wir haben. Es ist für mich etwas, das so daran zu denken, allein daran zu denken, gibt schon Kraft. Also für mich so ein Gedanke, dass Gott Gemeinschaft mit uns, mit mir, mit dir haben will. Und nicht nur, dass er so hinsagt, ich habe viele amerikanische Geschäftsfreunde, die sagen immer, wenn du mal da bist, such mich doch mal. Das habe ich mal ausprobiert. Damit hat er nie gerechnet, dass ich komme. Ja, das sind viele Höflichkeitsformen. Aber wie schön ist es, einen Gott zu haben, der das ernst meint, der das sogar todernst meint. Und deshalb finde ich das so schön. Er sandte seinen Sohn und wir dürfen ja jetzt in dieser Zeit einfach daran denken, dass das der Beweis ist. Wir müssen nicht lange überlegen, meint er es wirklich so? Er hatte schon bewiesen, dass er es so meinte. Deshalb finde ich diese vorweihnachtliche Zeit, finde ich, wunderschön. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Und da kommt der Friedemann und hat so eine ernste Einleitung. Und erinnert uns daran, wie es in der Dunkelheit ist, ein Blinder, der dieses Licht nie sehen kann in seinem Leben, außer Gott schenkt ihm dieses Licht wieder. Und das finde ich auch interessant. Ich bin beruflich ab und zu in Finnland. Und ich habe dann gesagt, du sag mal, diese Finnen, die trinken ja wie die Bürstebinder. Warum trinken die so viel? Da hat man gesagt, also muss doch mal gucken, wie dunkel es hier immer ist. Wenn man jetzt dahin geht, dann meint man, es wird überhaupt nicht Tag. Da ist immer dunkel. Und dann, wenn man rausgeht irgendwie, das ist also ganz komisch. Also da wirst du depressiv, da musst du trinken, sagen die. Und andererseits freue ich mich, immer wenn ich in Holland bin oder auch in Dänemark, das scheint es irgendwie so Sitte zu sein, dass die Menschen ins Fenster ein Lämple stellen, ein Licht stellen. Wenn man da so abends durch den Ort geht, und die Holländer wundert mich sowieso, die kennen keinen Vorhang oder ich weiß nicht warum, da kann man quer durchs Haus gucken. Also das wäre doch bei uns, oder? Da hörst du abends der Rollader runter. Es ist ganz interessant. Also, aber schön. Also irgendwie ist das einfach ein schönes Bild mit diesem Licht. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Mein Bibeltext heute passt natürlich wunderbar in diese Zeit aus Johannes 8, Vers 12. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus selbst sagt, ich bin das Licht der Welt. Das ist eines der sieben Ich-Bin-Worte von Jesus. Ein Wort, das von ihm selber kommt und das finde ich immer besonders interessant. Also wenn man über jemanden etwas erfahren will, und man fragt dann so, kennst du den? Und man hört da etwas von irgendjemand. Dann ist es ja schon ganz gut. Aber wie jemand wirklich ist und etwas wirklich von sich preisgeben, das kann nur der selbst. Und deshalb finde ich diese Ich-Bin-Worte von Jesus, finde ich, sehr aufschlussreich. Was sagt er denn von sich? Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Also wunderbare Worte, über die wir jetzt alle nachdenken könnten, aber ich habe das eine ausgesucht. Ich bin das Licht der Welt. Einen kurzen Ausflug in die Physikstunde, ganz kurz, ich verspreche es. Ist gar nicht so einfach, was ist denn Licht? Was ist Licht? Also wenn es jetzt einer weiß, habe ich Schokolade dabei. Was ist Licht? Also hat man lang gerätselt. Bis in die Neuzeit hinein war unklar, was Licht überhaupt ist. Also da gibt es den berühmten Isaac Newton, der im 17. Jahrhundert hat er versucht, es zu erklären mit dem Licht. das kleine, kleinste Teilchen sich bewegen und das wäre das Licht. Dann 1846 hat der Michael Faraday, den kennen wir von diesem berühmten Käfig, der Faradaysche Käfig, hat der nachweisen können, dass also Licht etwas mit Magnetismus zu tun hat. Und also heute weiß man, dass Licht eine Form der elektromagnetischen Strahlung ist. Also Physikbuch rausholen, nochmal nachgucken. Ich finde es interessant, ist so was ganz Alltägliches und selbstverständlich, oder? Macht man doch den Schalter an und dann ist Licht. Aber dass da viel dahinter steckt und ein physikalisches Phänomen ist, ist auch sehr interessant. Für mich natürlich jetzt interessant, dass Jesus sich mit einem physikalischen Phänomen beschreibt. Dieses physikalische Phänomen, das hat ja gewisse Wirkungen, das hat Erscheinungsformen, die man sehen kann, an, aus, und es folgt bestimmten Gesetzen. Und so ist es offensichtlich auch im Geistlichen, dass etwas einer Gesetzmäßigkeit folgt. Und so bleibt auch Licht im Geistlichen nicht ohne Folgen. Und so ist es mit dem Wirken Jesus, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt. Also, was fällt uns als erstes ein, wenn wir an Licht denken? Ich habe schon mit dem Schalter, also früher hat es ja noch geklackt und geknipst und heute ist es ein bisschen anders, aber etwas ganz Einfaches vom Licht ist, wenn Licht in der Finsternis scheint, wird es hell. Also das ist irgendwie eine Binsenwahrheit. Aber wenn ich das wieder im Geistlichen sehe, dann ist es ein ungeheures, wichtiges Prinzip für den Gläubigen, dass wenn Licht scheint, dass es hell wird. Und dass wenn Licht, also Licht ist immer der Sieger. Licht siegt immer. Es hat nie einen Augenblick gegeben und wird es auch nicht geben, wo ein Licht angezündet wird, wird die Finsternis weichen. So ist es. Und es ist auch ganz interessant, wenn es zapfeduster, richtig dunkel ist und irgendwo ein kleines Licht, dann siehst du das Licht. Also Licht siegt immer, das wirkt immer. Und wenn Jesus jetzt sagt, ich bin das Licht der Welt, dann heißt es, dass jetzt im Prinzip auf das Geistliche angewandt, da wo was fehlt, dass die geistliche Finsternis vorübergeht, dass sie weichen muss, dass das Licht immer siegt. Und so wie dieses physikalische Gesetz in der materiellen Dunkelheit wirkt, so wirkt eben Jesu Gegenwart überall da, wo geistlich Nacht ist. Und da muss gar nicht gekämpft werden. Das ist ein Grundgesetz. Das ist immer so. Und das hat für uns und das hat für das geistliche Leben eine wichtige Bedeutung. Die Bibel lehrt ja, dass es zwei Mächte in dieser Welt gibt. Da ist zum Ersten das Reich Gottes. Im Reich Gottes, da ist der allmächtige Gott, Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und das ist ihr Reich. Und zum Zweiten gibt es das dunkle Reich, das Reich des Teufels, des Widersacher Gottes, und der hat Gott den Kampf angesagt. Und das vergessen wir oft. Wir sehen so, ja, wir sehen das eine Reich und vergessen, dass es das zweite auch gibt. Die Bibel bezeichnet das Reich Gottes als das Reich des Lichts und das Reich des Teufels als das Reich der Finsternis. Und das finde ich ganz interessant, wie die Bibel hier mit diesem Begriff Licht, und wenn Jesus sagt, ich bin das Licht, dass das in vielen Bereichen der Bibel als Bild benutzt wird, weil es uns eine ganz einfache Tatsache ganz klar macht, weil jeder weiß, wenn ihr Licht anmacht, dann ist nicht mehr dunkel, weil dann ist das Licht da. Diese Sache mit den zwei Reichen, das hat für uns eine große Konsequenz. Es gibt eben nur die beiden Reiche. Es gibt nur das Licht oder die Finsternis. Und jeder Mensch kann am Ende nur einem Reich angehören. Entweder dem Reich des Lichts oder dem Reich der Finsternis. Und damit ist entweder jeder Mensch Sklave der Finsternis oder er ist ein Kind Gottes im Reich des Lichts. Das mögen die Menschen nicht. Und es wird auch kritisiert. Die Bibel wird da kritisiert. dass die Bibel eben so Schwarz-Weiß-Malerei hat. Ja, vielleicht würde ich es gern auch ein bisschen nicht so schwarz-weiß sehen. Aber Gott hat es so gemacht. Und die Bibel lehrt es uns so und es ist eine unumstößliche Tatsache, die wir akzeptieren müssen. Auch wenn es jetzt im wahren Leben und viele Menschen, ja, die sehen immer, dass die Medaille so viele Seiten hat und viele Aspekte einer Sache, so ist es im Geistlichen einfach eine unumstößliche Wahrheit, dass es eben nur ein Entweder-Oder gibt. Es gibt Leben oder Tod und es trifft auf den leiblichen Tod zu, wie auch das Leben in Gott. Und es gibt Erlösung oder Verdammnis. Es gibt den schmalen Weg in den Himmel oder den breiten Weg in die Hölle. Punkt, sagt die Bibel. Es gibt in der Bibel keinen goldenen Mittelweg. Es gibt ein Entweder-Oder. Und gerade in Friedemanns Einleitung, wer sich das dann vorgestellt hat, ist ja klar geworden, wie schrecklich es sein muss, in dieser Finsternis zu leben. Das ist ja schon schrecklich in unserem Leben, wenn jemand blind ist, wenn jemand dauernd der Dunkelheit ausgesetzt ist. Da wird doch gesagt, jetzt in dieser dunklen Jahreszeit, wenn es so schmuddelig ist, dass die Menschen depressiv werden. Und da gibt es dann auch Lichtkuren, Lampen, vor die man sitzt. Da gibt es eine ganze Industrie, die wissen, welche Farbe, und blau ist ganz ruhig. Und also so richtige Lichttherapie für diese depressive Zeit. Aber wie viel schrecklicher ist es, in geistlicher Finsternis zu leben und zu bleiben und dann in der Ewigkeit zu sein? Was für eine Hoffnungslosigkeit ist da zu erwarten? Wenn man sich das vorstellt, keine Hoffnung für ein Leben nach dem Tod, keine Vergebung, allein in diesem Leben mit diesem Bewusstsein der eigenen Sünde leben zu müssen. Das ist die gute Botschaft von Weihnachten, dass niemand in diesem Zustand bleiben muss. Denn wenn jemand in geistlicher Finsternis lebt, dann kann man jetzt ganz logisch folgern, was die Lösung ist. Ganz einfach, indem er das Licht Jesu in sein Leben hineinlässt. Und das ist die tolle Möglichkeit, die wir jetzt an Weihnachten haben, mit Menschen zu reden, die vielleicht eine Kerze anzünden, ein Lichtlein brennt und ein Gespräch darüber zu haben. Auch wenn jemand stark in Sünde und Schuld verstrickt ist und in Finsternis lebt, dann manchmal glaubt er gar nicht daran, dass es einen Weg da heraus gibt. Und das Tolle ist, es gibt aber einen Weg. Egal wie verstrickt du bist, egal wie dunkel es im Leben eines Menschen auch sein mag, wenn Licht in die Finsternis scheint, wird es hell. Egal wie dunkel es vorher war. Die Finsternis muss weichen. Und es ist einfach eine sichere Folge, wo Jesus in ein Leben kommt, verliert der Teufel seine Macht. Da muss dieser Herr der Finsternis weichen. Immer. Und das haben wir gelesen, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, also wer das Leben, das Licht in sein Leben lässt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens, des ewigen Lebens haben. Und es ist eine wunderbare Tatsache, dass jeder, der dieses Licht einlässt, durch Jesus befreit wird von allen Werken der Finsternis. Und das gilt ja jetzt nicht nur für den Moment der Bekehrung. Diese Finsternis kommt immer wieder, weil wir schwach sind und weil wir Fehler begehen. Das ist ja eine ständige Einladung, dass wir mehr Licht in uns hineinlassen, mehr Jesus in uns hineinlassen. Ja, allerdings ist es für manche dieses Licht hineinlassen auch eine Konsequenz, die nicht so als angenehm empfunden wird, weil wenn Jesus das Licht in unser Leben hineinscheint, dann dringt dieses Licht ja in die dunklen Ecken. Das ist ganz menschlich, dunkle Ecken wollen wir verstecken. Da meldet sich jemand zu Besuch an und da sagen wir, schließ schnell die Tür von der Kammer ab, wenn da einer aus Versehen reingeht, weil er denkt, sich die Toilette fällt er in Ohnmacht. Also das wollen wir nicht. Wir wollen die dunklen Ecken nicht offenbar werden lassen. Kein Mensch will das gerne. Aber keiner hat eben nur saubere Zimmer. Keiner hat eben nur gute Taten vorzuweisen. Aber Jesus zerrt uns ja nicht jetzt auf den Marktplatz von Herrenberg oder Stuttgart. Jesus oder ja, Jettingen, Marktplatz, wunderschön, sehr hell. Jesus überführt uns von Sünde und Schuld eben nicht in der Öffentlichkeit, sondern er tut es in unserem Gewissen. Das sagt uns die Bibel, das Gewissen schlägt, das Gewissen mahnt uns. Und das tut er ja nicht, um uns in irgendeine Not zu bringen, sondern im Gegenteil. Zum Beispiel, also wer von euch ein Auto hat, nicht jeder, mancher hat einen Roller, ich weiß nicht, muss ein Roller zum TÜV? Nein, deiner nicht, das ist nicht gut. Bergabfahren ohne TÜV. Also wer ein Auto hat, der weiß, in regelmäßigen Abständen sollte man, muss man mit diesem Auto zu diesem technischen Überwachungsverein. Und da wird der ordentlich angeschaut und wenn es Fehler gibt, dann werden die aufgeschrieben. Werden die jetzt aufgeschrieben, damit man uns blamiert und sagt, guck mal, der, also es geht, natürlich soll uns nicht blamiert werden, sondern der Sinn der Sache ist, dass wenn da ein Fehler ist, dass wir es wissen und dass wir ihn abstellen. Denn das, was da aufgeschrieben wird, das kann ja unter Umständen lebensgefährlich sein. Also wer deine Bremse nicht mehr tut dann, oder nicht richtig tut, das wäre nicht gut. Dadurch, dass diese Fehler aufgezeigt werden, haben wir eine Chance, dass wir den abstellen und damit uns und andere nicht gefährden. Und genauso oder so ähnlich ist es mit dem Licht Jesu, das eben ins Verborgene scheint. Warum? Jesus will uns ja jetzt nicht bloßstellen, sondern er will uns helfen, dass wir unsere Fehler und Sünden erkennen, dass sie uns deutlich werden, dass wir sie bekennen vor ihm, damit er sie uns vergeben kann, damit uns es auch bewusst ist und dass wir besser üben, sie zu vermeiden. Und das alles hat allein den Sinn, uns in die Lage zu versetzen, dass Jesus durch seinen Heiligen Geist bei uns wohnen kann. Also, ja, wenn die Wohnung halt nicht aufgeräumt ist, kann er da nicht wohnen. Das ist irgendwie ganz logisch. Und deshalb sollte dieses Licht hineinlassen etwas sein, was wir, ja, nicht, dass wir Sorge haben, was da entdeckt wird, sondern was wir mit Freude tun. Der Geist Gottes hilft uns, Sünde zu vermeiden durch seine Kraft. Denn ein Leben, das so gestaltet sein soll, dass wir Leben voller Genüge, volle Befriedigung haben, das ist eben nur möglich, wenn zwischen uns und Gott kein Hindernis da ist. Und das Hindernis, das es gibt zwischen uns und Gott, das ist unvergebene Sünde. Das ist Sünde, die nicht ans Licht gebracht worden ist. Das kann uns von Gott trennen. Nichts anderes kann uns von Gott trennen. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und da wird es ganz klar, wenn Jesus Sünde aufdeckt, dann tut er das, damit wir in der wunderbaren Gemeinschaft mit Gott bleiben können, dass diese Trennung weg ist. Und der Geist Gottes in unserem Gewissen, der mahnt uns, dann klopft's, dann, das ist so, dann spüren wir, das war nicht richtig. Eine Lüge ist eine Lüge. Es gibt keine Notlüge, ist auch eine Lüge. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Viele, viele Dinge in der Bibel, die glasklar zu verstehen sind, darüber stolpern wir jeden Tag. Zum Beispiel unsere Zunge. Was da alles rausrutscht. Da denke ich manchmal, wie muss es in meinem Herz aussehen, wenn sowas aus dem Mund rauskommt? Das kann doch nicht. Also das, da muss ich daran arbeiten. Ist ja noch viel schlimmer. Die Bibel sagt sogar, ja, Dinge, die du vielleicht hättest sagen müssen und nicht gesagt hast. Andersrum. jedes unnütze Wort, das ist ja nicht mal ein schlechtes Wort, das ist einfach leeres Geplapper. Also ihr seht schon, es gibt jeden Tag unglaublich viele Möglichkeiten, dass wir wieder mehr Licht in uns aufnehmen dürfen und sollen. Der Geist Gottes mahnt uns durch unser Gewissen und führt uns zur Buße. Also ich finde, es wäre gar nicht so schlecht, wenn wir auch mit unserem Glauben ab und zu zum TÜV gehen würden. Einfach wie dieses Licht hineinlassen. Und ich glaube, dass Gottesdienst wie hier, wo wir Gottes Wort hören, dass so wie ein Montag mit Bibel lesen und das Gebet, dass das solche TÜV-Stunden sind, weil es uns hilft, uns wieder mit Jesus zu füllen. Das Licht Jesus hilft uns. Das Licht Jesu, das gibt uns Nahrung, es informiert uns, es orientiert uns. Ja, es deckt auch Hindernisse auf, es deckt auch Probleme auf, damit wir nicht in die Irre gehen. Wenn das Licht Jesu in die Welt kommt, dann bekommen wir Informationen über Gott, wie er ist, was er an uns tun will und was er von uns erwartet. Und das ist ja irgendwie ganz logisch. Wenn wir im Reich des Lichts sind, wenn wir da hineingeboren sind, wenn wir darin leben wollen, da wollen wir doch wissen, wie es dazugeht. Da wollen wir doch auch wissen, was der Papa will, was Gott will von uns. Einfach wie wir ein Gott wohlgefälliges Leben leben. Und das lernen wir durch Jesus. Gott führt auf wunderbare Weise. Man sieht es an Menschen, die ihr Leben Gott ganz ausgeliefert haben. Die machen immer wieder die Erfahrung, dass Gott ein Licht in ihr Leben sendet, damit sie auf dem richtigen Weg bleiben. Jeder hat Versuchungen, jeder. Egal, ob ich frisch angefangen habe, ob ich lange auf dem Weg bin, jeder. Aber es gibt einen Weg. Im Psalm 119 lesen wir, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das ist schon gleich erklärt, wie Gottes Licht immer wieder neu in unser Leben kommt. Ganz einfach. Deshalb hat er sein Wort inspiriert und uns hinterlassen. Durch Gottes Wort, durch die Bibel hören wir von Gottes Willen. Dadurch erfahren wir, was für unser geistliches Leben wichtig ist. Das Problem da ist, das ist so bei Menschen, es ist halt so, wir wollen es verstehen. Mit unserem kleinen Verstand wollen wir es verstehen. Ja, und da ist es halt so, nicht alles, was wir in der Bibel lesen, verstehen wir. Also es gibt Menschen, ich weiß nicht, habe ich euch schon erzählt, die haben so Strichle in der Bibel vorne drin, wie oft sie sie ganz durchgelesen haben. Also da bin ich vor Ehrfurcht, so viele Strichle habe ich nicht, aber egal, also auch, ja, ich habe viele Stellen der Bibel, die ich nicht verstehe. Das Schlimme ist, wenn wir uns von so Sachen blockieren lassen. Also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr zum Glauben gekommen seid, aber ich war mein größtes Hindernis. Weil ich gedacht habe, so ähnlich wie, wenn ich was kaufe, muss ich das Kleingedruckte lesen, sagt doch jeder, lese ja das Kleingedruckte, da steht das Wichtigste drin im Kleingedruckten. Und ich habe das selber auch so gedacht, dass wenn ich zum Glauben komme, das muss ich alles richtig genau verstehen, weil ich muss doch wissen, zu was ich ja sage. Das ist aber bei Gott anders. Der sagt uns gleich von vornherein, versucht doch mich gar nicht wirklich am Ende zu verstehen. Meine Gedanken sind so viel höher als eure Gedanken. Vertraue. Was ist das? Das ist eben ohne Sehen. Du siehst nicht und vertraust trotzdem. Das ist schwierig. Aber das muss man auch akzeptieren, dass es so ist. Auch beim Bibellesen muss man das so akzeptieren. Lies doch einfach weiter. Am Ende habe ich dann gemerkt, wenn ich nur ein bisschen von dem tun würde, von dem, was ich verstanden habe, habe ich ein Leben lang zu tun. Ein Leben lang. Also, und das ist, glaube ich, ein guter Weg, das zu tun. Die Bibel, die will nicht nur verstanden werden, sondern die Bibel will geglaubt werden. Das sagt jetzt nichts gegen den Verstand. Also nachdenken, überlegen und prüfen, die Bibel sagt uns, lest alles, prüft alles und behalte das Gute oder was du verstanden hast, behalte das. Also das gehört zum Bibelstudium, das ist in Ordnung. Aber es muss uns immer klar sein, was die Bibel eigentlich will. Die Bibel will nicht, dass wir wissenschaftlich darin festkleben. Übrigens, die ganze Wissenschaft hat es nicht fertiggebracht, irgendetwas nachzuweisen. Im Gegenteil, ich habe von vielen Wissenschaftlern, die haben also Jahrzehnte ihres Lebens verbracht, zu beweisen, dass die Bibel nicht recht ist, und am Ende sind sie gläubig geworden, weil das viele studieren, führt unweigerlich dazu, dass man begreift, dass Gottes Wort wahr ist. Die Bibel will Menschen den Weg zeigen, wie sie Jesus Christi finden und damit vom Tod ins ewige Leben errettet werden. Und das ist die frohe Botschaft, das ist auch die Botschaft von Weihnachten, die mit Jesus Mensch wurde, die in die Welt gekommen ist. Und das will Gott, das will er durch sein Wort und das will er durch Jesus als Licht. Und wenn wir gesagt haben, dass jetzt die Bibel nicht vorrangig verstanden, sondern geglaubt werden will, dann heißt es in der Praxis, dass die Bibel uns aufzeigen soll, wie wir das, was sie eben sagt, eben nicht nur jetzt mit dem Kopf begreifen, sondern Glauben heißt erleben. Also Glauben kann man nicht theoretisch. Glaube muss gelebt werden. Das ist schwierig. Wir wollen ja Menschen helfen, diesen Glauben zu finden. Das ist echt schwierig. Weil der Mensch da sitzt und er meint, es gibt irgendeinen Punkt, wo es ihn überfällt und dann sagt er, jetzt habe ich es kapiert. Das geht so nicht. Im Prinzip müsste man dem Menschen sagen, probier es einfach mal, verlass dich erstmal drauf. Weil je mehr Schritte du dann tust, umso mehr wirst du merken, wie es trägt. Weil es nur durch die Erfahrung geht. Das geht nicht theoretisch. Also ja, überleg mal, so wie wenn einer einen Führerschein macht und der liest nur das Büchle, heutzutage gucken die da am Computer und dann setzt man ihn in ein Auto und er fährt an den nächsten Baum oder wenn er kein Naturtalent ist, ich weiß es nicht. Also so ist es im Glauben eben, das geht nicht nur theoretisch, sondern es muss gelebt werden. Das ist bei mir ganz genauso. Es gab Zeiten in meinem Christsein, wo Aufgaben da waren, wo ich gemerkt habe, ich brauche mehr Hilfe. Und die Hilfe kann nicht von mir kommen, sondern sie muss von Gott kommen. Und die Bibel sagt ja deutlich, dass Gott uns helfen möchte. Jeder Christ hat, indem er Christ geworden ist, die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Also Gott wohnt in uns und er kann ja auch etwas tun, wenn wir ihn lassen. Und ich hatte so einen Mangel und da wusste ich, also ich kann es nicht, sondern ich muss Gott und seinen Heiligen Geist bitten, dass er mir hilft. Und die Bibel sagt es uns ja. Was sagt die Bibel? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gibt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Paulus sagt es sogar nicht so ganz allgemein, sondern um bestimmte Gaben im 1. Korintherbrief 12. Jeder Einzelne soll sich um die Gaben bemühen, die der Gemeinde am meisten nützen. Okay, da steht es, wie es geht und genauso habe ich es gemacht. Ich habe gebetet darum, dass Gott mir hilft, diese Gabe zu haben. Und ich verstehe nicht richtig, wie das funktioniert, aber das müssen wir auch nicht verstehen. Ich kann euch nur sagen, es funktioniert. Gott schenkt diese Gaben dem, der darum bittet. Und in diesem Sinne ist es gemeint, dass man die Bibel nicht vorrangig verstehen, sondern glauben muss, vertrauen muss, den Weg gehen. Und wer jetzt sein Leben damit verbringt, immer kritisch in der Bibel rumzusuchen, der wird nichts verstehen und er wird auch nichts erfahren. Und das ist auch ganz verständlich, denn nur dann, wenn ich vertraue und glaube, dann scheint das Licht Jesu. Und das macht alles, ja, das erklärt alles, macht alles deutlich. Die Bibel im Gegenteil sagt eindrücklich, dass dann in Dunkelheit in der Erkenntnis herrscht, dass die Kritiker nichts begreifen und gar nichts erfahren, wenn sie dem keine Chance geben. In Römer 1,21 heißt es, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Da bleibt kein Raum für Kritisieren an der Bibel. Wer aber dem Wort der Bibel fest vertraut, wird nicht nur Erkenntnis bekommen, sondern auch Zeichen und Wunder erleben, denn die Bibel ist voller Verheißungen für die, die da glauben. Jesus als Licht der Welt, das hat eine zentrale Bedeutung. Als Jesus am Kreuz hing, kam die Stunde, da Jesus starb und seinen Geist in die Hände des Vaters legte. Und in diesem Zusammenhang können wir in Lukas 23 lesen. Und es war schon um die sechste Stunde. Und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein. Und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Da passt so vieles zusammen in der Bibel und wir können vieles verstehen. Wenn Jesus nicht das Licht der Welt ist, dann breitet sich Finsternis aus. Und symbolisch hat er das gezeigt in diesem Moment am Kreuz, was da passiert ist. Und hier ist ja nicht nur die physikalische Finsternis gemeint, sondern es ist der Zustand der Welt gemeint. Finsternis, das Böse breitet sich ungehindert aus, Tod und Verderben. Hier symbolisch dargestellt oder gesagt, dass die Sonne ihren Schein verliert, da war es dunkel. Wie wäre es denn, das sagen ja diese Wissenschaftler jetzt mit dieser ganzen Umweltverschmutzung und die armen Diesel sind da schuld, was da passiert mit unserer Welt. Was wäre denn, wenn keine Sonne mehr da wäre? Das haben wir uns gesagt, da kommt wieder eine Eiszeit. Ja, also die Menschheit wäre Opfer des Kältetods, wenn es kein Licht gibt. Und genauso ist eine Welt ohne Jesus. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn es einfach alles egal ist, wenn alles sich ausbreitet, Sünde und Boshaftigkeit. Durch unseren Glauben, durch Jesus haben wir bleibende Werte. Jesus, der für unsere Sünden starb, uns in die Ewigkeit vorausgegangen ist, der die Liebe in Person ist und es auch noch bewiesen hat durch seinen Tod am Kreuz. Alle moralisch und ethischen Werte sind in vollkommener Weise in Jesus Christus zu finden. Und ich finde, es ist irgendwie auch total logisch, was wir in unserer Zeit sehen und erleben an Zerfall von Werten. Dass diese Werte nicht mehr da sind, dass sie verloren sind. Diese Welt drängt Jesus, drängt den Glauben in den Hintergrund. Das ist einfach nicht mehr schick, nicht mehr in. Ja, das sehen wir um uns herum. Und es scheint immer schlimmer zu werden. Kürzlich war ich bei meiner Mutter und da hat sie gesagt, du, heute wieder in der Zeitung, da, wenn man die in die Hand hält, fließt unten das Blut raus, sagt sie immer. Ihr Spruch, da fließt da unten das Blut raus. Also gut, was hören wir jeden Tag von neuen Attentaten und Anschlägen und Bösen und Angst und Schrecken? Also irgendwie, es fühlt sich so an, als ob es wird immer wilder, es wird immer schlimmer. Jetzt wieder Palästina und Israel. Aber auch wenn diese Welt vielleicht da immer mehr abrutscht und gottloser wird und es so aussieht, als ob das Böse überwindet, ist das nicht so. So wie ich das gesagt habe mit diesem physikalischen Gesetz, wenn es dunkel ist und da ist ein Licht, dann ist dann ein Licht. Dann weicht die Dunkelheit. Jesus ist und bleibt der Sieger, Egal wie es dunkel wird in der Welt, er bleibt der Sieger. Wenn wir sagen sollen, was die schlimmsten Auswirkungen des Bösen sind, dann müssten wir den Tod nennen. Weil Tod ist es, Tod vernichtet menschliches Leben, zerstört den Leib und die Seele. Ja, und wenn es nur Finsternis gibt, dann ist das Ergebnis von Tod die Hölle. Und so sagt die Bibel auch, dass der Tod der größte Feind ist. Und für mich ist es da auch schockierend, dass es einfach so sein muss oder dass es so ist, dass Jesus, der Sohn Gottes, in den Tod gehen musste, in diesen schlimmsten Feind. Und gerade das Grab ist doch das stärkste Symbol von Dunkelheit, von tiefster Finsternis in so einem Grab. Wenn wir daran denken, ja, in einem Grab, unten in der Dunkelheit. Und so scheint es, Jesus musste sterben, dass dieses Licht erloschen ist. Das würde bedeuten, ja, dass der Teufel gesiegt hat, wenn das alles wäre. Aber es war nicht alles, das wissen wir. Das Grab, der Tod konnte Jesus nicht halten. Jesus ist auferstanden. Das Licht schien in die Finsternis und diese Gesetzmäßigkeit hat sich auch hier bewahrheitet, dass Licht immer der Sieger ist. Jesus, das Licht der Welt, ist und bleibt der Sieger. Und deshalb wissen wir mit unumstößlicher Gewissheit, so wie Jesus gestorben und auferstanden ist, werden auch wir zwar sterben, aber wir werden auferstehen. Und Jesus, das Licht der Welt, wird alle, am Ende alle dunklen Mächte besiegt haben. Wenngleich natürlich Tod und Teufel noch eine gewisse Zeit bleiben, so ist uns zugesagt, dass am Ende der Zeiten der Tod endgültig besiegt wird. Die Bibel sagt, und der Tod wird nicht mehr sein. Aber jeder Christ darf wissen, dass der Tod für ihn nichts anderes ist als ein Heimgehen zum Vater Gott in Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Das ist etwas Wunderbares, was wir gar nicht richtig fassen können. Ich denke, das können wir einfach nicht begreifen. Wie kurz unser Erdenleben ist und wie lange ein Leben in der Herrlichkeit, das können wir einfach gar nicht begreifen. Und darum kann Paulus sagen, 1. Korinther 15, 55, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Das hört sich erst schlimm an mit dem Tod, aber er ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Weil es ihn nicht gibt, weil Jesus das Licht ist. Durch dieses Licht werden wir Sieger sein und ewiges Leben haben. Ein wirklicher Sieg ist der Finsternis nicht gelungen. Jesus hat sich als Licht der Welt schon bewiesen. Da müssen wir nicht erst warten und zweifeln. Er ist gestorben und auferstanden. Er ist uns den Weg schon vorausgegangen. Licht ist Leben. Und kein höheres Lebewesen kann ohne Dauer, ohne Licht leben. Und so wird das Licht der Welt Jesus seinen vollen Lichterglanz in der Ewigkeit entfalten. In der Ewigkeit, in der wir, die an ihn glauben, bei ihm sein werden. Und dann werden wir es erleben, dass Jesus nicht nur das Licht der Welt war, sondern das Licht in der Ewigkeit ewig leuchtet, sodass es kein anderes Licht mehr braucht. Die Bibel drückt das aus, wenn sie von der Ewigkeit im Bild von der neuen Stadt Jerusalem spricht. Und da wird von dem Lamm Jesu gesprochen. Offenbarung 21, da heißt es, die Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond, denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes und das Licht des Lammes, welcher ist Jesus. In diesem Licht werden die Völker der Erde leben. Also ihr seht, dieses Licht, das zieht sich durch die Schöpfung bis zum Ende der Welt in die Ewigkeit in Jesus. Es ist ein Segen, dass unser Gott in Jesus Christus so wunderbar schon heute in unsere Welt hineinwirkt. Aber wenn wir uns jetzt mit dem Licht und mit dem Licht der Welt beschäftigen, dann können wir auch ein anderes Wort Jesu nicht übergehen, denn Jesus spricht noch in einem ganz anderen Zusammenhang vom Licht der Welt. Finden wir im Matthäusevangelium Kapitel 5. Ihr seid das Licht der Welt. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf einen Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euer Vater im Himmel preisen. Also über dieses Wort können wir schon staunen. Dass Jesus das Licht ist, das haben wir jetzt ja betrachtet, mit all den positiven Auswirkungen. Ja, er ist Sohn Gottes, das können wir begreifen, aber hier ja, wird etwas über dich gesagt, über mich. Alle seine Nachfolger sollen auch Licht sein. Du und ich. Ein bisschen schwer zu begreifen, wie soll denn das gehen? Oder? Wir kennen uns doch selber gut genug. Ich und Licht. Ja. Wie ist denn das an manchen Geburtstagen? Da gibt es ja die Sitte, da gibt es dann eine Torte, eine Geburtstagstorte. Und dann werden so kleine Kerzle da drauf gesteckt, je nachdem wie alt die Person gerade geworden ist. Jetzt ist eine ziemliche Aufgabe, wenn der schon ein bisschen älter ist, diese vielen Lichtle anzuzünden. Und am besten macht man das ja, indem man so eine richtig stabile, ordentliche Kerze nimmt und mit dieser ordentlichen Kerze kann man dann diese kleinen Lichtlein anzünden. Also das Prinzip ist hier, dass das Licht weitergegeben wird. Und wer zu Jesus, dem Licht der Welt, kommt, das kann man gar nicht verhindern, der wird selbst zu einem Lichtträger. Jesus macht uns zu hellen Kerzen in der Dunkelheit. Interessant hier, müssen wir beachten, dass Jesus nicht sagt, dass wir zu Licht werden, sondern er sagt, ihr seid. Und das ist ganz wichtig, weil damit klar wird, dass diese Eigenschaft eine ist nicht von uns erworben, wofür wir viel getan haben, fleißig, sondern das ist eine Eigenschaft, die Jesus uns verleiht. Für mich aber auch wieder ein Riesentrost. Weil wenn jetzt Jesus sagt, du bist jetzt Licht der Welt, dann bin ich überfordert. Aber wenn das eine Gabe ist, wenn er es uns einfach schenkt, wenn er das große Licht ist und das entzündet sich, dann hat es nichts mit unserer Mühe zu tun. Sondern es ist eine von Gott verliehene Eigenschaft. Und dieses Licht, sagt er, das soll auch gesehen werden, weil man eben kein Licht macht, um dann einen Deckel drüber zu machen, sondern im Gegenteil, oder? Man stellt es noch ein bisschen auf, damit es heller wird. So sollen alle Christen, so sollst du. Vielleicht ist das jetzt die Adventsbotschaft. Ein Lichtlein brennt, dein Lichtlein brennt. So sollen wir Licht in dieser Welt sein. Ein Licht des anderen Menschen hilft, Jesus zu erkennen, damit sie Jesus finden und auch dieses Licht finden. Also Jesus geht offensichtlich ganz selbstverständlich davon aus, dass seine Nachfolger Menschen sind, die etwas von seinem Wesen in sich tragen. Dass sie ganz automatisch das Gute lieben und nicht nur lieben, sondern tun. Das müssen ja keine riesengroßen Dinge sein. Das können, so wie ich gesagt habe, wenn es ganz Finsternis ist, dann ein kleines Licht macht schon einen Riesenunterschied. Das, was von uns erwartet wird, ist einfach tätige Nächstenliebe. Lasst euer Licht leuchten. Und die Betonung liegt hier nicht auf euer, weil euer ist schwach, sondern lasst euer Licht, das Licht, von dem ihr angesteckt seid. Weil es ist ja ganz einfach, wenn ihr angesteckt seid. Also nimm doch einfach mal aus der Schachtel ein Streichholz und haltet hin. Dann kann das 10 Jahre lang drüber nachdenken, wie es wäre, wenn es brennt. Aber wenn ihr ein anderes brennendes Streichholz daneben hinhaltet, von ganz allein brennt dieses Streichholz. Und wenn Jesus in uns Einzug hält, in uns lebt und wir die Gnade, die Vergebung, dann können wir doch gar nicht anders, als dass dieses Licht Jesu durch uns leuchtet. Und im Prinzip müssen wir nur das weitergeben, was wir durch ihn erhalten haben. Und das ist für mich auch Weihnachten, dass wir daran denken und dadurch einfach freudiger und gerne leuchten, weil uns das erneut wieder klar wird. Und das ist doch ein tröstlicher Gedanke, der uns ermutigt und ermuntert, dass wir nur weitergeben dürfen, was wir selber bekommen haben. Und deshalb wollen wir dankbar sein, dass wir in Jesus wissen, dass Jesus das Licht ist und dass er der Sieger über die Finsternis ist. Das müssen nicht wir hinkriegen. Das hat er für uns hingekriegt, weil er das Licht der Welt ist. Und er wird immer Sieger bleiben, heute und in Ewigkeit. Und dann wollen wir auch dankbar sein, dass er durch diese Tat uns selbst zu hellen Kerzen gemacht hat, sodass wir helfen in der Dunkelheit dieser Welt. Und es ist doch wunderbar, ja, wir sind in einer neuen Familie und wir müssen nicht tatenlos hinsitzen und die Hände in den Schoß legen, sondern wir dürfen mitmachen. Wir dürfen mitbauen am Reich Gottes. Das ist Weihnachten. Mit einem starken Jesus in uns, seinem Geist, der uns führt und leitet, mit der Liebe Gottes und der Freude dürfen wir strahlen und das wünsche ich uns. Amen. Und ich bete noch. Vater, wir danken dir so sehr dafür, dass deine Liebe Mensch wurde in Jesus und dass wir jetzt in dieser Weihnachtszeit daran denken dürfen, dass damit das Licht in die Welt gekommen ist. Und das ist so schön. Wir danken dir dafür, dass wir Vergebung haben. Wir danken dir dafür, dass es hell wird für unsere Zukunft, heute und in Ewigkeit. Und Vater, wir bitten dich darum, dass es uns bewusster wird, dass wir leuchten dürfen durch dich, nicht aus eigener Kraft leuchten müssen, sondern durch dich. Und so bitten wir dich um deinen Segen für die Begegnungen, die wir haben, und hilf, dass andere Menschen sich anstecken lassen, vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit. Wir bitten um deinen Segen für deinen Gemeindebau. Wir bitten um Wachstum, um Frucht und jetzt besonders in dieser Weihnachtszeit. Amen.